den Kindern jetzt Gottes Segen in ihrer Gruppe. Und dann gibt es auch Platz für die, die da hinten noch stehen. Herzlichen Dank, dass ihr uns so mitgenommen habt in die Gegenwart Gottes, das Lobpreisteam. Das hat mir persönlich sehr gut getan. Wenn man so wie ich fast immer nach den Perikopen predigt, dann wundert man sich manches Mal, oder ich wundere mich dann, dass es immer noch Stellen gibt, über die man nicht gepredigt hat. Der Vorschlag für den heutigen Sonntag ist so ein Text aus Markus 10, Verse 1 bis 16. Und es sind eigentlich zwei Abschnitte. Einer, der ist recht problematisch. Der hat schon viele Tränen hervorgerufen, damals und auch heute. Und auch wenn man ihn behandelt und darüber redet, gibt es immer wieder viel Traurigkeit. Da geht es um Scheidung. Und der zweite Teil, da geht es um Kinder. Und ich habe mich für den zweiten Teil entschieden. Es gibt so eine kleine Verbindung. Und wenn wir den Text, ich werde ihn jetzt auch gleich ganz lesen, wenn wir ihn hören, versucht einmal, ob ihr vielleicht auch den Zusammenhang zwischen diesen beiden Texten erkennen könnt. Mir ist es so gegangen, dass ich dachte, ja, da gibt es schon einen Zusammenhang. Ich lese uns also zunächst einmal den Text. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, weil die so flüssig ist. Achtet einmal darauf, auch wenn euch das alles schon sehr, sehr bekannt vorkommt. Jesus brach von dort auf und ging in das Gebiet von Judäa und auf die andere Seite des Jordan. Wieder kamen die Menschen in Scharen zu ihm und wieder lehrte er sie, wie es seine Gewohnheit war. Einige Pharisäer kamen zu Jesus und fragten ihn: Ist es einem Mann erlaubt, sich von seiner Frau zu scheiden? Sie wollten ihm damit eine Falle stellen. Was für eine Vorschrift hat euch Mose gegeben? Fragte Jesus zurück. Sie erwiderten: Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau dann fortzuschicken. Da sagte Jesus zu ihnen: Nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch diese Vorschrift gegeben. Am Anfang jedoch, bei der Schöpfung, hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Zu Hause wollten die Jünger noch mehr darüber wissen. Jesus sagte zu ihnen: Wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau. Und auch umgekehrt, wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheidet und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ich staune immer wieder, wie aktuell Gottes Wort ist. 2000 Jahre und die Probleme von damals, heute sind die gleichen. Und ich wiederhole mich, wenn ich das, was ich vor 14 Tagen sagte, der Prediger hat recht. Er sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es wiederholt sich in Zyklen in der Menschheit. Heute wollen wir einen Blick werfen auf unsere Kinder. Etwa wie wir sie sehen, wie wir mit ihnen umgehen, wie unsere Gesellschaft das sieht und wie Jesus zu den Kindern steht. Kinder, so meine ich, sind das wertvollste Gut, das wertvollste Kapital, das ein Volk hat. Und je nachdem, wie man mit diesem Wert, mit diesem Kapital umgeht, kann man sehen, ob ein Volk Bestand hat oder nicht. Das Aussterben eines Volkes beginnt damit, wenn die kleinste Zelle in einem Volk zerstört wird. Und das ist die Familie. Und der Prozess ist schleichend. Das fängt ganz langsam an und irgendwann ist es wohl nicht mehr zu korrigieren. Kinder sind leider in der Wahrnehmung der Gesellschaft oder der heutigen Gesellschaft in der Rankeskala ganz woanders als da, wo sie eigentlich hingehörten. Meine Beobachtung ist, dass vor dem Wert der Kinder vieles andere steht. Karriere, Geld verdienen, Urlaub, Auto, Wohnung, ja, manchmal sogar Tiere. Ich war erschrocken, ich glaube gestern in der Saarbrücker Zeitung, zwei große Doppelseiten, eine Werbung gewissermaßen für Tiere, Tag des Tiere. Und das wurde sehr breit eingeladen, das zu unterstützen. Ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass in manchen Supermärkten die Abteilung für Tiernahrung größer ist als die für Babynahrung? Ich habe manchmal den Kopf geschüttelt und gesagt, das war schon mal ganz anders in unserem Deutschland. Und wenn wir auf den Wohnungsmarkt gucken, dann erleben wir auch Kinder unerwünscht. Große Wohnungen für Familien mit vielen Kindern, Fehlanzeige. Und wenn, dann in sozialen Brennpunkten mit all den Problemen, die damit verbunden sind. Und jetzt könnte ich so 15 Minuten und länger all das anprangern, was mir so auffällt an dieser Kinderunfreundlichkeit unserer Zeit, unseres Volkes. Aber damit will ich nicht stehen bleiben. Es gibt ja auch Ansätze, eine Tendenz, die sich ändert. Und da setze ich Hoffnung drauf. Und vielleicht können wir auch mit dazu beitragen, dass wir dafür mehr Werbung betreiben, das mehr unterstützen. Es gab eine Zeit in unserem Volk, da waren Kinder ein Segen. So wurde es empfunden. Kinder sind ein Segen Gottes. Meine Eltern, sowohl väterlicher als mütterlicherseits, kamen aus Familien mit 8 und 10 Kindern. 15 bis 15 Kinder, das war Standard, das war normal. Heute ist es gerade umgekehrt. Familie Moog hat es immerhin, kam auch die Erika aus 10 Familien mit 10 Kindern, also ist noch ganz frisch. Bis auf die Hälfte habt ihr es auch geschafft, aller Achtung. Aber ihr merkt, es wird anders, es wird weniger. Können wir daraus schließen, dass uns der Segen Gottes verloren gegangen ist in Deutschland? Segnet Gott jetzt nur noch die unterentwickelten Länder? Denn da gibt es noch die vielen Kinder und bei uns nicht. Ich glaube nicht, dass Gott sich geändert hat. Aber ich stelle fest, wir Menschen haben uns verändert. Wir meinen an vielen Stellen, es besser zu wissen, als Gott es sich gedacht hat. Wir wollen selbstbestimmt sein. Wir wollen unser Leben in die Hand nehmen, nach unseren Vorstellungen gestalten. Zum Beispiel wollen wir doch entscheiden, wann die Kinder zur Welt kommen sollen. Wir wollen auch entscheiden, wie viele Kinder wir haben wollen. Und wir werden vielleicht demnächst noch entscheiden, wie die Kinder sein sollen, so Designer-Babys. Ganz nach unserer Vorstellung. Blond, blauäugig, groß, schlank, möglichst ein IQ mit 140 und mehr. Das ist so die Zielmarke für manche, wenn wir das geschafft haben, dann. Allein in Deutschland werden jedes Jahr offiziell über 100.000 Kinder im Mutterleib getötet. Und die Dunkelziffer liegt noch weit höher. Und gleichzeitig versuchen fast genauso viele Eltern verzweifelt irgendwie an ein Kind zu kommen. Und da gibt es die kuriosesten Versuche. Manches ist wirklich zum Kopfschütteln. Stichwort Leihmutter mit 60 und mehr. Oder Reagenzgasbefruchtung. Was versucht der Mensch nicht alles und was maßt er sich nicht alles an? Vielleicht habt ihr auch schon mal diese Karikaturkarte gesehen, auf der abgebildet ist, wie ein paar Wissenschaftler zu Gott kommen und sagen, wir haben den Durchbruch geschafft. Wir können jetzt auch selber Leben erzeugen. Und dann sagt Gott, na, da bin ich mal gespannt. Fangt mal an. Und dann fangen sie an, so einen Lehmklumpen zu formen. Sagt Gott, halt, stopp. Der Lehm, das ist meiner. Ihr müsst dann schon euren selber mitbringen. Und dann standen sie da. Ja, das Copyright und das Patent des Lebens liegt nach wie vor in Gottes Hand. Was wir können, ist bestenfalls mit seinen Bausteinen irgendwas verändern, gestalten. Ja, und was verunstalten wir manches Mal dabei? Wenn wir das schon machen, und manches dürfen wir sicher auch, dann sollten wir darauf achten, dass wir die Zweckbestimmung einbehalten, im Blick behalten. Dass wir das, was wir machen, immer im Blick behalten. Wie war es denn ursprünglich gedacht? Was sollte es denn erfüllen? Wozu war es gedacht? Keiner von uns käme, glaube ich, auf die Idee, ein technisches Gerät so zu verändern, so zu manipulieren oder für einen Zweck einzusetzen, für den es nicht gebaut wurde, und es damit dann auch zerstören. Und wenn es dann kaputt ist, nehmen wir es und gehen zum Hersteller und melden Reklamationen an, Garantie. Sagt doch einer, das ist doch Quatsch. Ihr habt es doch kaputt gemacht. Ihr habt es doch anders eingesetzt, als es gedacht war. Und jetzt kommt ihr und wollt Neues haben? Nee. Aber ist es nicht die Situation, die wir leben? Bei uns werden Kinder abgetrieben. Abgetrieben. Das ist kein schönes Wort und vor allen Dingen kein richtiges Wort für Tötung. Wohin treiben wir sie denn, diese Kinder? Und wir nehmen die ganzen Nebenwirkungen, die damit verbunden sind, billigend in Kauf. Und dann beklagen wir den demografischen Wandel, die Alterspyramide. Dann jammern wir der Gesellschaft vor, wie sollen die vielen Alten da oben von den wenigen Jungen ernährt, versorgt, betreut werden? Und wie sollen wir die vielen tausend Ausbildungsstellen, die unbesetzt bleiben, besetzen? Wir streben nach hochqualifizierten Arbeitsplätzen. Alle möchten möglichst eine ganz hochqualifizierte Ausbildung genießen. Und es gibt immer noch Menschen, die für einfache Arbeiten geschaffen sind. Aber die ersetzen wir durch Maschinen, durch Roboter. Und wenn wir sie dann schon irgendwo einsetzen, dann werden sie so schlecht bezahlt, dass man davon nicht leben kann. Jetzt auf der Gesundheitsmesse wurden Pflegeroboter vorgestellt. Auf der einen Seite freut man sich über die technische Errungenschaft. Auf der anderen Seite sagt man ja, und wo bleibt das Emotionale, der Umgang mit dem Menschen? Und jetzt lässt Gott es zu, dass Hunderttausende Kinder und Jugendliche, immer noch weniger als wir abtreiben, zu uns kommen, die wir nicht gewollt haben? Und wie nehmen wir sie auf? Sehr unterschiedlich. Und wir sind überrascht und können es noch gar nicht richtig einordnen, dass das möglicherweise eine Antwort Gottes ist auf das Verhalten, dass das möglicherweise sogar ein Segen Gottes für uns sein könnte. Aber ich will jetzt aufhören mit dieser Anklage. Der Christian hat uns am Donnerstag am roten Faden einiges erzählt, wie schnell wir in das Urteilen und Beurteilen anderer kommen. Und das ist in der Tat viel einfacher, all das anzuprangern, was die anderen falsch machen. Und wenn wir richtig ehrlich zu uns selbst sind, merken wir, wenn ich in die Situation komme, bin ich auch nicht besser. Mache ich auch vieles nicht so, wie sich der Schöpfer das gedacht hat. Und deshalb möchte ich noch ein bisschen daran rumkratzen, wie wir denn zu dem Thema stehen, wie wir mit Kindern umgehen. Wir als die Gemeinde Jesu, als Botschafter an Christi Stadt. Und ich stelle fest, dass es von dem Bibeltext her ganz viele Parallelen zu unserer Jetztzeit gibt. Versuchen wir noch einmal hineinzudenken in die Situation von dem Text, den ich gelesen habe. Da war die denkenden Menschen, die obere Schicht, würde man vielleicht sagen, im Volk, die waren bemüht, die Gesellschaft in die richtige Richtung zu lenken. Sie waren bemüht, mit Ordnungen und Geboten oder die Gebote, die da waren, darauf achten, dass sie eingehalten werden. Und so haben sie zu der Zeit ja, das Volk versucht zu führen, zu beschützen, sowohl moralisch als auch religiös. Und ich glaube mit Sicherheit, dass sie das mit Ernsthaftigkeit betrieben haben. Wenn ich jetzt immer von den Pharisäern lese und von den Schriftgelehrten, dann gucke ich immer so schnell runter, denke ich, die haben ja nur alles falsch gemacht. Aber sie haben es, ich würde sagen, nicht besser gekonnt. Oder ich weiß nicht, wie wir es heute machen. Wirklich so viel besser? Und es gab offensichtlich zu der Zeit auch schon die gleichen sozialen und moralischen Probleme wie heute. Ist es erlaubt, sich scheiden zu lassen? Das war diese Fangfrage, weil sie dachten, ja, an der Stelle kriegen wir ihn vielleicht. Und der Herr Jesus, was sagt er ihnen? Guckt in die Gebrauchsanweisung Gottes. Guckt in das Handbuch, in die Betriebsanleitung. Und da steht es so. Und dann gibt es eine Diskussion, aber ja. Und in diese Situation hinein kommt wie zufällig, in Anführungsstrichen, Menschen, die bringen Kinder zu Jesus. Vielleicht welche, die auch geweint haben, die unruhig waren. Die kommen jetzt in diese Situation und möchten gern, dass der Herr Jesus die segnet. Was mich sehr gewundert hat, ist, dass sogar die Jünger barsch reagierten, also ablehnend. Können wir uns das vorstellen? Wir machen das ja nicht. Ne? Wir regen uns nicht auf, wenn da hinten einer noch quakt, von denen im ersten Teil des Gottesdienstes, oder ein bisschen lauter. Nein, nein. Wir stören uns daran. Wir finden das als Musik, ne? Die Jünger waren dagegen, dass diese Kinder zu Jesus gebracht werden. Kaum zu glauben, nicht? Die haben gedacht, jetzt, wo unser Meister gerade in so wichtigen Fragen der Gesellschaft eine Lehrpredigt hält, das ist doch so wichtig, da dürfen wir doch jetzt nicht gestört werden. Das ist doch jetzt für uns entscheidend, wie er diese Frage beantworten wird. Und wir dürfen doch den Meister jetzt mit dem Kinderkram nicht stören. Das passt jetzt hier nicht her. Das war das normale Empfinden der Jünger. Und ich finde das so schön, wie der Herr Jesus darauf reagiert, wie er damit umgeht. mit so einer ganz einfachen Geste beantwortet er nicht nur Fragen, sondern setzt auch Signale. Wo sind die Prioritäten? Was ist euch im Alltag, im Leben, in der Gesellschaft wirklich wichtig? Die sozialen Probleme, die moralischen Probleme. Und er gibt eine Antwort, die, meine ich, bis heute Gültigkeit hat. Der Rabbi unterbricht sozusagen seine Vorlesung. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich weiß nicht. Ich kann mich jetzt nicht mit dem Rabbi vergleichen, aber wenn ich mich jetzt vorbereitet habe und diese Predigt halten will, dann möchte ich mich am liebsten von keinem stören lassen. Dann möchte ich das gerne durchziehen und möglichst so, dass ich nicht abgelenkt werde und irritiert werde. Und beim Professor in der Uni ist es bestimmt genauso. Der Herr Jesus unterbricht hier und sagt, lasst doch die Kinder zu mir kommen. Wehrt sie doch nicht ab. Das ist jetzt wichtig. Das ist wichtiger als all das andere. Kinder bringt er in den Mittelpunkt. Und ich erkenne einen ziemlich deutlichen Hinweis, wie Jesus mit dieser Geste sagt, ich zeige euch mal, was in der Gesellschaft wirklich wichtig ist. Und ich vermute, dass in dieser Geste mindestens drei Botschaften enthalten sind. Eine vorsichtige Antwort könnte sein, dass er die Frage mit der Scheidung beantwortet. Ist es erlaubt oder ist es nicht erlaubt? Macht ihr euch auch genügend Gedanken, wenn ihr dann schon an den Punkt kommt, wo es wirklich nicht mehr anders geht, was aus den Kindern wird? Seid ihr bereit, auch das Opfer zu bringen? Habt ihr das Wohl der Kinder im Blick oder nur euer eigenes? Kinder sind die Zukunft der Gesellschaft. Das Zweite ist, obwohl Jesus selber ja keine eigenen Kinder hatte, wie liebevoll geht er mit den Kindern um. Er nimmt sie nicht nur auf den Arm, sondern er nimmt sie in den Arm. Das ist ein Ausdruck von Herzlichkeit, von wirklicher Liebe zugewandt zu den Kindern. Also nicht nur Kinder irgendwo dulden, tolerieren, sondern er zeigt uns herzlich lieben, in den Arm nehmen, mit ganzem Herzen für sie da sein. Ich glaube, das ist eine uns von Gott gegebene Veranlagung in uns Menschen, dem natürlichen Menschen, dass er eine Liebe zu Kindern hat. Ich beobachte das bei mir und beobachte das auch so untereinander, wie man angezogen wird, in ein Kindergesicht zu schauen, in einen Kinderwagen zu schauen, Kinder beim Spielen zuzusehen, wie sie hüpfen, wie sie froh sind. Es gibt allerdings auch die andere Seite, dass Kinder misshandelt werden, gequält werden, ausgenutzt werden. Aber das sind doch Menschen, die sich ganz weit von Gott entfernt haben, die nicht mehr nach der Betriebsanleitung leben. Für mich ist das immer eine ganz besondere Freude, mit wie viel Aufmerksamkeit in unserer Mitte, in unserer Gemeinde hier Kinder willkommen geheißen werden. Wenn da so wie jetzt auch die Neugeborenen auftauchen, ist immer eine Traube von Menschen drumherum, die mal hineinschauen und mal das Händchen halten wollen. Das ist natürlich, ja, das ist sehr, sehr schön. Und auch in Fortsetzung, wenn ich das beobachte, wie viel Liebe und wie viel Investition auch für unsere Kinder in unserer Gemeinde da ist, angefangen von dem liebevoll gestalteten Raum da unten über die ganz klaglos hingenommene Kinderbetreuung, die gar nicht organisiert wird von der Gemeindeleitung. Das machen die untereinander aus, wer wann da unten auf die ganz Kleinen aufpasst. Und das funktioniert, das ist Liebe. Oder wie den etwas Schulpflichtigen, den etwas Größeren, auch das Wort Gottes, die Liebe zu Gott nahegebracht wird. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Dienst und wir können ihn gar nicht hoch genug einschätzen und fördern. Und jetzt kommt die dritte und schönste Botschaft, was wir von oder durch die Kinder lernen sollen. Der Herr Jesus sagt, wir sollen das Reich Gottes wie die Kinder aufnehmen. Das ist doch die Frage, die uns oft beschäftigt. Wie soll ich als Christ leben? Was soll ich tun oder was soll ich nicht tun, damit Gott Wohlgefallen an uns hat? Und hier haben wir die Antwort. Macht es wie die Kinder. Fragen wir ruhig einmal, wie machen es denn die Kinder? Wenn wir bei der Geburt anfangen, und da gibt es durchaus Parallelen zwischen dem biologischen Leben und auch dem neuen geistlichen Leben. Das könnt ihr in Gedanken alles viel schneller machen, als ich das wahrscheinlich beschreiben werde. In der ersten Phase des Neugeborenen, da sind meines Beobachtung nach drei Dinge von großer Wichtigkeit. Ernährung, Entsorgung, also sprich Hygiene, und Beziehung. Und ein normal entwickeltes Kind fordert das mit seinen Möglichkeiten ein und belohnt uns damit mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck oder sogar mit einem Lächeln. Und das ist Lohn genug für eine Mutter, für einen Vater. Ein zufriedenes Kind zu haben, ins Gesicht zu schauen. Und da erwartet keiner eine Dankesrede von dem Kleinen oder sonstiges Handeln. Man freut sich über den Fortschritt und man nimmt viele Anstrengungen und Entbehrungen billigend in Kauf. Ja, manche schlaflose Nacht, manche bangen Stunden beim Arzt, im Krankenhaus. Das nimmt man in Kauf. Das ist wie selbstverständlich. Und das Glück, der Lohn, das reicht einem, wenn man sieht, es hat dem kleinen Menschen geholfen. Lässt sich das eins zu eins auf unser geistliches Baby übertragen? Haben wir als Eltern andere Ansprüche und Erwartungen an die Neugeborenen, an die neu dazugekommenen, an die wir neu getauft haben? In der nächsten Phase beobachten wir bei den Kleinen ihre Freude an der Bewegung und am Lernen, am Wiederholen, am Ausloten der Grenzen in vielen Bereichen. Ja, mancher Mutter geht es schon auf den Keks, wenn das Kind das 95. Mal denselben Satz wiederholt. Aber das ist die Übung, die es braucht. Oder wenn sie anfangen zu klettern oder sonst sie ihre Dinge ausloten. Wie weit kann ich denn gehen? Und das ist sehr genau zu beobachten, wie sie taxieren und genau wissen, wo die eigentliche Grenze ist, aber sie würden sie gerne auch überschreiten. Lässt sich das auch auf das geistliche Leben übertragen? Ich denke, diese Phase der Entdeckung des Kindes ist die interessanteste, aber auch die anstrengendste für die Eltern. Und es ist doch schade, dass viele Eltern gerade diese Phase, die so prägend fürs ganze Leben ist, anderen überlassen wollen oder müssen. Und dann sollte man sich nicht wundern, wenn sie sich anders entwickeln, als wir uns das gewünscht haben. Auch das ließe sich auf das geistliche Leben eines jungen Christen übertragen. Wer hat dich geprägt? Deine geistlichen Eltern? Eure Sonntagsschultanten und Onkel, so nannte man früher die Mitarbeiter? Ich kann mich noch an manches erinnern, was ich in der Zeit beigebracht bekam. Es hat mich eine lange Zeit meines Lebens begleitet. Waren es die Pastoren, die euch geprägt haben? Ich muss jetzt gerade das nochmal noch einschieben. Unsere Claudia hat bei dir Gitarre gelernt. Schön, ne? Unsere Freunde, die uns geprägt haben, und dann welche Freunde? Haben wir gute Vorbilder? Darüber könnte man noch lange sich austauschen. Vielleicht müsste man das auch, um festzustellen, wo in meinem Leben sind die Weichen falsch gestellt worden und wo brauche ich eine Korrektur, eine andere Denkweise. Ich finde es sehr bedeutsam. Ein Kind bis zu seiner Pubertät glaubt doch fast alles, was man ihm sagt. Und wie wichtig ist es deswegen, was man ihm sagt, wie man ihm was erklärt. Ganz besonders die Dinge mit der Welt und mit Gott. Und bis zu diesem Stadium, dass das Kind aus der Pubertät oder in die Pubertät kommt, haben die Erwachsenen die Verantwortung für die Entwicklung der Persönlichkeit. Und mit der Pubertät beginnt ein Mensch für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, wobei diese sehr stark von der Erstprägung wohl beeinträchtigt wird. Wenn der Herr Jesus uns hier erklärt, wie wir das Reich Gottes für uns annehmen sollen, dann meint er damit, wir können von den Kindern lernen. Die Kinder bis zu ihrer Pubertät hinterfragen selten etwas. Sie glauben und vertrauen dem, der ihnen das erklärt, der ihnen das sagt, der ihnen das zeigt, der ihnen das vorlebt. Aber deshalb hat der Jesus auch an anderer Stelle ein sehr drastisches und deutliches Wort gesagt in Matthäus 18,6. Wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt wird und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Passt das zu Jesus? Der Barmherzige, der Gnädige, der Gütige spricht so ein drastisches Urteil über Menschen, die Kindern Böses zufügen. Und das Böse ist ein weiter Begriff. Ich denke, den Ernst dieser Aussage sollen wir immer wieder im Blick haben. Und dann kommt aber die nächste Phase der Entwicklung eines Menschen, eines Kindes. Paulus sagt in 1. Korinther 13,11, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Das bedeutet sicher nicht, über meine Kindheit einen Schlussstrich ziehen und ab jetzt alles ganz anders machen. Ich hatte so eine Phase in der Pubertät oder in der Nachpubertät, wo ich sagte, wenn ich mal hier aus dem Laden rauskomme, ich mache alles ganz anders. Aber Gott hat mich zum Glück eingeholt. Ich bin vorher gläubig geworden und ich habe hinterher ja vieles an meinen Eltern gesehen. Sie haben es gut gemacht und sie haben es vor allen Dingen gut gemeint und so gut gemacht, wie sie es konnten. Und ich bin immer barmherziger geworden. Und als ich Vater geworden bin, bin ich noch barmherziger geworden, weil ich merkte, zwischen dem, was man sich vorstellt, was man an theoretischem Wissen weiß und dem, was man praktisch umsetzen kann, da ist immer noch eine große Kluft. Also es bedeutet sicher nicht, und das meint der Paulus so auch nicht, ein Schlussstrich und alles mache ich anders und nach meiner Meinung besser, sondern es heißt, Entscheidungen treffen, die aus der Summe der eigenen Erfahrung und der neuen Erkenntnis basieren. Ich werde also gefordert, selber Entscheidungen zu übernehmen für mein Leben. Und aus welcher Quelle werde ich dann leben? Aus dem, was ich erlebt, erfahren habe und aus dem, was ich theoretisch weiß. Und dann werde ich gucken, wie deckungsgleich, möglichst deckungsgleich bekomme ich das hin. Aus dieser Praxis, wie Jesus mit den Kindern umgeht, haben auch wir als Gemeinde unsere Praxis abgeleitet. Wir segnen die kleinen Kinder. Bei uns steht eine Segnung wieder an. Ich glaube, in 3 Wochen, am 8. November, ist sie geplant. Eine große Freude. Und wir stellen die Kinder so ganz bewusst unter den Segen Gottes und die Eltern mit dazu, damit Gottes Gedanken, Gottes gute Ideen möglichst viel Verwirklichung finden im Leben dieser neuen, jungen Familie. Und wenn sie eines Tages selbst in der Lage sind, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, das kann man nicht am Alter festmachen, ob mit 12 Jahren oder mit 16 oder 18, wenn sie dann die Entscheidung treffen, ja, ich will mit Gott leben, ich will mich öffnen für das Reich Gottes, ich möchte unter seiner Herrschaft leben, dann taufen wir sie auf das persönliche Bekenntnis öffentlich als Zeugnis. Am Anfang der Predigt sagte ich, Kinder sind das wertvollste Gut und Kapital eines Volkes, einer Gesellschaft. Ein Volk ohne Kinder stirbt aus. Ich möchte diesen Satz jetzt ergänzen. Ich würde gern sagen, Kinder sind nicht nur für die Zukunft eines Volkes und einer Gesellschaft, sondern auch in einer Gemeinde von großer Wichtigkeit. Wo keine Kinder in der Gemeinde sind, wird über lang oder kurz wohl auch die Gemeinde aussterben. Es gibt dann keine Sonntagsschule, keine Kinderarbeit, es gibt keine Jugendstunde, es gibt keine Gruppenarbeit, kein Lobpreisteam. All das, was so die jungen Leute machen, fällt aus und wir können sehen, es wird unattraktiver. Es ist nicht mehr das, was Gott sich gedacht hat. Im Miteinander ein Zeugnis, ein Licht in dieser Welt zu sein. Die biologischen Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, auch gegen den Widerstand. Ja, sie haben nicht locker gelassen. Sie brachten sie zu Jesus. Tun wir das doch auch mit unseren geistlichen Kindern. Bringen wir die immer wieder zu Jesus, damit er sie segnen kann. Dem Herrn Jesus war die Sache mit den Kindern so wichtig, dass er seine Lehrtätigkeit unterbrach und in dieser kurzen Handlung und Erklärung einen deutlichen Hinweis gibt, wo Kinder in der Werteskala einer Gesellschaft anzusiedeln sind. Nicht störend, nicht ablehnend, sondern einladend, willkommen heißen, fördernd, schützend und vieles mehr. Beim Anschauen eines Kleinkindes, beim Nachdenken über seine Entstehung, beim Beobachten seiner Entwicklung, da werden meine Gedanken oder alle unsere Gedanken automatisch, glaube ich, auf Gott hingelenkt. Das ist eine lebendige Predigt. Wenn wir so ein Kind anschauen und darüber nachdenken, dann redet Gott durch seine Schöpfung. Und auch das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, über den wir sicher noch nachdenken sollten. Amen.